Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegen, Lachen, Machen. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft. Egal ob jung oder alt. Es geht um Bewegung, Mobilität und die Frage, wie wir möglichst lange aktiv und selbstständig bleiben können. Allein in Brandenburg gibt es über 500 Physiotherapiepraxen. Sie nehmen einen großen Heilmittelkostenansatz ein. 70% dieser gehen nämlich auf die Physios. Jeder dritte Mensch über 65 stürzen mindestens einmal pro Jahr. Mit zunehmendem Alter steigt dieses Risiko weiter an. Stürze gehören zu den häufigsten Gründen für den Verlust von Selbstständigkeit und sorgen oft für Krankenhausaufenthalte. Dazu habe ich heute einen spannenden Gast eingeladen. Tim ist heute hier. Tim führt gemeinsam mit seiner Frau eine Physiotherapiepraxis und begleitet täglich Menschen dabei, ihre Beweglichkeit zu erhalten oder wiederzuerlangen. Tim, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Ja. Tim, ich nehme dich einfach direkt mit rein. Stell dich doch einfach erstmal vor. Wer bist du?
Ja, also ich bin Tim Gerhard, bin vor knapp 42 Jahren geboren worden im wunderschönen Potsdam. Hab in Potsdam auch meine Praxis, die ich zusammen mit meiner Frau leite. Und ja, bin seit mittlerweile über 20 Jahren Therapeut. Und ja, freue mich auf den heutigen Podcast mit dir.
Das kriegen wir schon ganz gut hin. Das wird grandios, wie immer. Wie bist denn du überhaupt zur Physiotherapie gekommen? Ich hatte in einen der früheren Folgen, oder ich glaube in zwei sogar schon gesagt, ich wollte eigentlich auch Physiotherapeut mal werden. Ich habe es leider nicht geschafft. Aber wie kommt man auf die Idee, Physiotherapeut zu werden?
Oh, da muss ich ein bisschen ausholen. Da sind wir wieder bei meinem Thema meiner Frau. Meine Frau hat mich dazu gebracht. Wir haben schon zusammen Abitur gemacht. 2004, also schon ein paar Tage her. Und ich war so klassisch ein junger Mann, der nach dem Abi nicht wusste, was er machen soll. Zu meiner Zeit durfte man noch Zivildienst oder zur Bundeswehr. Das heißt, ich hatte noch Bedenkzeit. Und meine Frau hat gleich nach dem Abitur mit der Ausbildung zur Physiotherapie angefangen. Und sie berichtete mir immer wieder davon und dachte mir, hey, klingt irgendwie cool. Ja, kannst wirklich was Sinnvolles machen, hast einen aktiven Job. Hab mich dann in Potsdam an der Schule beworben und ja, so bin ich zur Physiotherapie gekommen.
Siehe da, gleich eingekauft.
Ja, gleich eingekauft. Was auch ein bisschen passt eigentlich gar nicht. Ich hatte mich noch woanders beworben an der Uni für Luft- und Raumfahrttechnik. Zwei total gleiche Sachen, ja. Ne? Also
ja, klar.
Hab mich dann für die Physiotherapie entschieden.
Wahrscheinlich die bessere Variante.
Ich glaube auch.
Was begeistert dich an dem Beruf?
Also der Beruf, warum ich mich dafür entschieden habe, grundsätzlich, es ist halt kein Bürojob. Ich bin aktiv im Beruf unterwegs. Also ich sitze, ich stehe, ich unterhalte mich mit Menschen. Ich muss nicht den ganzen Tag vor so einem Monitor sitzen. Das war auch die richtige Entscheidung. Ich habe irgendwann einen Bachelor gemacht in Osteopathie und die Zeit dort für die Bachelorarbeit, da verbringt man viel Zeit vor dem PC. War die schlimmste Zeit meines Lebens, weil dafür bin ich gemacht. Ansonsten ist es aus meiner Sicht einfach ein sehr sinnvoller Beruf. Ich kann einfach Leuten helfen. Ich kann denen das Leben erleichtern, kann Schmerzen lindern, habe ganz viele tolle Gespräche mit ganz vielen verschiedenen Menschen. Ja, und es ist ein sehr, sehr dankbarer Beruf. Das ist einfach schön.
Dass der Patient und der Physiotherapeut miteinander ja auskommen müssen, spielt ja auch immer eine große Rolle. Vielleicht gehen wir später nochmal ganz konkret drauf ein. Aber so diese Chance mit Menschen oder die Möglichkeit mit Menschen auszukommen, mit denen zu reden, in Austausch zu kommen, das macht schon was, ne, mit einem. Also du hast ja jeden Tag total viele Gespräche, oder?
Ja, definitiv. Also das ist wirklich jeden Tag so viele verschiedene Themen. Ich gucke auch keine Nachrichten. Ich werde nämlich immer in der Praxis informiert von allen.
Ja, top. Sparst du Geld.
Definitiv, ja. Nee, also es ist wirklich unglaublich toll. Also ehrlicherweise muss ich sagen, nach Feierabend, wenn ich nach Hause fahre, bin ich erstmal still. Meine Vokabeln müssen erstmal neu aufgeladen werden.
Ich habe einen Fahrtweg von circa 30 Minuten ungefähr. Ich feiere das auch immer total und bin total happy, wenn ich einfach gar nicht reden kann. Ich habe dann Musik irgendwie leise an oder höre tatsächlich einen Podcast oder so, ne? Ja. Und freue mich dann einfach mal eine halbe Stunde nur für mich zu haben, wenn ich zu Hause ankomme, dann wieder Energie zu haben für Kind und Co., dass man dann wieder bereit ist, ne?
Definitiv, ja. So ist es bei mir auch, genau.
Du hast gerade noch einen Fachbegriff verwendet. Da würde ich ich vielleicht ganz kurz nochmal drauf eingehen. Du hast gesagt Osteopathie. Kannst du nochmal mit zwei, drei Worten oder Sätzen beschreiben, was bedeutet Osteopathie und was unterscheidet das vielleicht zur Physiotherapie?
Ja, na klar. Also Physiotherapie und Osteopathie sind aus meiner Sicht eigentlich zwei verschiedene Berufe schon grundsätzlich. Die Physiotherapie bezieht sich immer noch viel, nicht mehr bei allen, aber viel auf die Region der Problematik. Habe ich ein Problem im unteren Rücken, geht die Physiotherapie an den unteren Rücken ran. Die Osteopathie ist nochmal, war ein Studium, ist nochmal sehr umfangreich, viele Stunden. Die Osteopathie guckt dann einfach, okay, na klar, gucke ich mir den unteren Rücken an, aber wo hat derjenige vielleicht noch so seine Probleme? Ne? Ist es im Organbereich, ist es am Kopf, wie auch immer, das bezieht die Physiotherapie, die normale, nicht in den Alltag ein. Heißt, man kann dieses Wort ganzheitlich für die Osteopathie nutzen.
Das Wort hatte ich auch schon im Kopf. Ich hätte es jetzt gleich auch gesagt. Das passt so ein bisschen auch zur Geriatrie. Wir in der Geriatrie machen das ja auch. Wir gucken uns den Patienten an. Der hat ein Symptom, der hat eine Beinfraktur. Aber wir gucken uns trotzdem die Herzmedikation an oder ähnliche Dinge, um zu gucken, was war die Ursache des Sturzes. Und nicht einfach zu sagen, das ist jetzt, die Fraktur ist da, sondern nee, neben der Fraktur gucken wir, was machen wir noch. Ne? Ja. Also so verstehe ich das mit der Osteopathie auch. Ja. Vielen Dank. Ne,
gerne.
Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen chronologisch hier vor. Viele Menschen kennen die Physiotherapie nur dann, wenn sie auch selbst eine Verordnung bekommen. Was aber eigentlich alles dahinter steckt, das wissen ja überhaupt die wenigsten. Was ist eigentlich bei dir so ein typischer Arbeitstag? Also fängst du morgens, also wie fängst du an? Was machst du den Tag über? Hol uns da mal bitte rein.
Ja, also grundsätzlich bei uns in der Praxis ist es so, wir versuchen die Praxis möglichst lang aufzuhaben. Also unsere Öffnungszeiten sind unter der Woche von 7 bis 20 Uhr. Freitags ist es dann nur von 8 bis mittags quasi. Und jeder von uns hat Früh- und Spätschichten. Das schließt mich nicht aus. Ich habe auch Früh- und Spätschichten. Und ja, der klassische Alltag sieht insofern so aus, ich bin jemand, der kommt nicht auf den letzten Drücker. Ich bin gern locker eine halbe Stunde vor meiner Arbeitszeit dort, um einfach von mir aus noch einen Kaffee zu trinken oder schon mal noch ein bisschen was zu organisieren oder wie auch immer mit Kollegen abzusprechen. Und dann haben wir Damen am Empfang, die uns quasi die Patienten einplanen, kriege ich meinen Plan. Ja, und arbeite dann Stück für Stück meine Patienten ab. Die sind bei uns geplant im 25-Minuten-Rhythmus. Also in der Physiotherapie ist es immer so, dass man einen gewissen Rhythmus hat. Das ist immer von Praxis zu Praxis unterschiedlich. Die eine Praxis hat 20 Minuten, die andere Praxis nimmt sich 30 Minuten. Wir haben einen Mix aus beidem, weil wir auch, wie gesagt, vorne am Empfang Personal haben, die auch die Telefonaten, die Termine für uns organisieren. Genau, und dann geht es ratzefatz hintereinander weg. Und da sind die Bilder, die Beschwerdebilder der Patienten komplett unterschiedlich, was auch gleichzeitig wieder total spannend ist. Ja, ich habe nicht den ganzen Tag nur Patienten mit Problemen im unteren Rücken. Ich habe jemand mit der Schulter, danach kommt jemand mit einem Problem in der Halswirbelsäule. Das heißt, die Abwechslung ist einfach riesengroß. Und dann in der Frühschicht habe ich um 11 dann Pause. Da lehne ich mich entspannt zurück, esse einen Happen und dann geht es 11:30 weiter. Bis dann irgendwie so um 3:30 und dann ist Feierabend.
Das klingt sehr abwechslungsreich. Du kannst uns gleich auch nochmal sagen, welche Patienten auch zu euch kommen. Vielleicht kannst du mir noch sagen, das ist ja dann nicht nur die reine Behandlung. Ihr müsst ja bestimmt auch irgendwas dokumentieren oder so, ne? Das heißt, eine Dokumentationszeit gehört sicherlich auch noch dazu.
Genau. Also ich habe davon gesprochen, dass in den Praxen 20 oder 30 Minuten oder wie auch immer die Taktung ist. Eine Dokumentationspflicht gibt es bei uns einfach. Ja, da muss man nach jedem Patienten dokumentieren, wie war es, was hat man gemacht, gab es besondere Vorkommnisse. Das gehört in die Behandlungszeit mit rein. Genauso wie die An- und Ausziehzeiten. Also da haben wir nicht extra Zeit, die wir einplanen können. Wir schicken gerne die Patienten immer so ein bisschen früher in den Raum, dass die sich schon vorbereiten können. Umso mehr Zeit haben wir mit dem Patienten. Genau, also das versuchen wir möglichst zu optimieren, dass der Patient möglichst viel Zeit einfach bei uns kriegt.
Und dann nochmal die Frage, welche Menschen kommen zu euch, welche Patienten? Also was muss ich haben, damit ich zu dir kommen darf?
Zu uns kommt quasi, kann jeder kommen. Also jeder, der ein Wehwehchen hat sowieso. Jeder, der präventiv was machen möchte, ist auch super gern willkommen bei uns. Und es kommt alles. Wir haben ganz viel orthopädische Arbeit, machen wir. Also klassisch der Bandscheibenvorfall ist was aus der Orthopädie. Wir machen chirurgische Arbeit. Das ist der Knochenbruch, den wir versuchen wieder, nicht den Knochenbruch zu heilen, das macht der Körper selber, aber die Funktion des Körpers wieder dann herzustellen. Sonst kommen die Leute natürlich auch zur Massage. Ja, oder zur Osteopathie, wie ich es vorhin schon sagte, oder nutzen die Fango-Elektrotherapie. Oder was wir jetzt auch ganz neu haben, oder ganz neu seit anderthalb Jahren, ist der Hydrojet. Das ist ein Unterwasser-Massagebett, was super gern angenommen wird, was auch einfach der Entspannung dient. Deswegen, es kommen von zu uns Leute mit Beschwerden, aber auch Leute, die einfach entspannen wollen oder präventiv was machen wollen.
Da habe ich im Internet gesehen, dass ihr da auch gerade ganz viel Werbung dafür macht.
Ja.
Wie bist du da auf die Idee gekommen? Also ihr habt, oder hol uns mal rein. Wie kommt man auf so eine Idee, den Hydrojet zu bewerben?
Genau, also den Hydrojet haben wir seit Herbst 24 und der ist so super angekommen bei den Leuten, dass der wirklich sich, ich sag mal, gut selber finanziert, ist ja auch mal so ein Thema. Und die Patienten, die da drauf waren, sind total begeistert und kommen halt wieder, weil es einfach ihnen einfach gut tut, ja. Und ich hatte irgendwann im letzten Jahr schon mal die Idee, ich habe gesagt, ich würde irgendwie gerne irgendwie eine Charity-Aktion machen. Eine Charity-Aktion für Kinder, das war mir ganz, ganz wichtig. Und dann sollte es noch für Kinder in Potsdam sein. Und dann habe ich ganz viel recherchiert und Patienten befragt, die sich da auch so ein bisschen in der Region auskennen. Wen kann man da so als Partner nehmen? Und wir haben uns dann am Ende für die Arche in Potsdam-Drewitz entschieden. Und genau, jetzt aktuell ist es so, dass jeder auf den Hydrojet drauf kann. Und wir möchten dafür keine Einnahmen nehmen. Wir freuen uns aber einfach über Spenden für die Arche dann dementsprechend. Und das läuft jetzt noch im Juni, das heißt, es sind jetzt nur noch ein paar Tage und haben schon gut gesammelt und freuen uns da total drüber. Ja, und ja.
Das ist ja eine tolle Aktion.
Ja, danke.
Sprachlos, als ich das gehört hatte oder gesehen hatte. Also maximalen Respekt dafür. Ja. Also mach weiter so. Wobei, ein bisschen zwinkern, natürlich toll für die Potsdamer Kinder. Die Michendorfer Kinder hätten sich auch gefreut.
Vielleicht machen wir nächstes Jahr wieder eine Aktion. Mal gucken.
Ja, da komme ich gerne wieder. Ja. Aber dann erzähl uns ganz kurz noch vielleicht die Funktion von dem Hydrojet, damit auch der Hörer weiß, was das ist.
Genau, also das ist ein Gerät, das ist mit Wasser befüllt. Man liegt dort bekleidet auf so einer Kautschukmatte, also auf einer weichen Matte. Und von unten, da haben wir zwei beziehungsweise vier Düsen, die dann von unten den gesamten Rücken, die Beine massieren. Je nachdem, wo man so den Schwerpunkt hat, kann man das Gerät einstellen. Also man sagt, man möchte ein bisschen mehr den Halsbereich, ein bisschen mehr den ganzen Rücken oder nur die Beine. Das kann man individuell einstellen. Ist also wie eine Massage, nur von einem Gerät quasi. Das ist auch wunderschön temperiert. Also jetzt im Sommer ist es halt, aber im Winter ist es natürlich super, wenn es da bei 35 Grad und man liegt da auf der Wärme, ist sehr entspannt. Wir als Kollegen nutzen es auch natürlich selber sehr, sehr gerne.
Das kann ich mir vorstellen. Ich stelle mir das gerade gut vor. Heute ist wirklich warm. Da werde ich dich nicht fragen, ob ich das mal probieren darf. Aber ich werde bestimmt da auch nochmal drauf zurückkommen.
Kannst du gerne machen, ja.
Erzähl mir mal vielleicht, was könnte jemand falsch verstehen, wenn man über Physiotherapie redet? Hast du da irgendwas mal erlebt oder hast du da irgendwas, wo du sagst, also das ist so, ja, das macht man nicht so, das ist nicht so. Also man kann ja nicht die Welt retten manchmal auch, ne?
Genau. Was wir immer wieder so in der Praxis erleben, auch oft Patienten, die von anderen Praxen kommen, dass die Leute zu uns kommen, wir schicken sie gerne auch schon mal in den Raum. Leute ziehen sie aus und legen sie auf den Bauch. So nach dem Motto, massier mich mal und dann wird das alles wieder gut. Das, wer eine Massage bucht, klar, oder ein Rezept für Massage hat, da ist es natürlich so. Die meisten Rezepte sind aber dann Krankengymnastik, manuelle Therapie. Und das hat dann nicht viel mit Massage zu tun, sondern in der Krankengymnastik, da wird man aktiv. In der manuellen Therapie, da beeinflusst man Gelenke und so weiter. Da werden natürlich auch die Muskeln mit behandelt, ähnlich wie bei einer Massage. Aber das wird dann oft falsch verstanden, dass wir die Arbeit machen und dann wird alles gut. Das ist aber eigentlich nur ein ganz kleiner Bruchteil. Das Eigentliche ist eigentlich, komm zu uns, wir behandeln dich, du kriegst Hausaufgaben mit, Übungen in den meisten Fällen. Mach sie zu Hause, weil 25 Minuten in der Woche oder man kommt zweimal in der Woche, dann hat man 50 Minuten Physiotherapie, ist nichts gegen eine Woche, die ich weiß gar nicht, wie viele Minuten eine Woche hat. Es ist im Vergleich aber nichts. Also mach die Übung, mach sie täglich und nur dann verändert sich was. Und das wandelt sich so ein bisschen, dazu kriegt man aber leider nicht jeden Patienten. Das sieht man dann auch in den Ergebnissen oder im Fortschritt des Patienten, muss man auch ganz klar sagen.
Ich hatte mal einen Kreuzbandriss, da...
Willkommen im Club.
Naja, Fußball, ne?
Ja, genau.
Da hatte ich arg zu tun. Ich hatte eine deutliche Instabilität und die Therapeutin damals hat das auch sehr, sehr gut gemacht und sie hat mir das auch klar gesagt. Also es ist nicht so, dass ich da hingehe und ich glaube, ich hatte dreimal die Woche sogar Physio. Ich hatte, glaube ich, Glück. Erst die Narbenbehandlung und Begleitung. Also ich hatte auch Glück, dass ich relativ frühzeitig da schon Unterstützung hatte. Aber dann hat sie klar gesagt, das reicht nicht aus. Du musst Muskelaufbau betreiben. Wenn du irgendwann selber wieder Sport machen willst, dann sei aktiv.
Richtig, ne? Ja, ja.
Sonst kommst du da nicht rum.
Absolut.
Ich habe noch, vielleicht auch noch eine kleine Geschichte dazu. Ich hatte das vorhin beim Einstieg schon gesagt, gerade wenn man stürzt und je älter ich bin, desto mehr ist das Risiko, dass ich dann noch im Krankenhaus lande. Und wir haben oft Patienten, die gestürzt sind, die zu uns kommen, den Knochenbruch haben und vorher aktiv waren, zum Beispiel noch Fahrrad gefahren sind, noch vorher ja halt am Leben extrem teilnehmen konnten, kommen zu uns, sind quasi frisch operiert, haben noch dolle Schmerzen und sind noch gar nicht in der Lage, Dinge auszuüben. Und ich habe mal gelernt, dass häufig nach einer Sturzfolge der Zustand gar nicht mehr wiederherstellbar ist. Und ich glaube, die Erwartungshaltung ist auch da manchmal gegeben. Ich möchte wieder meinen alten Zustand erreichen, aber, und das muss man klar sagen, man kann es halt nicht immer erreichen. Ne? Ich glaube, ihr gebt euch die beste Mühe, ihr macht ganz viel, auch wir im Krankenhaus, wir versuchen es gut anzubahnen, aber dann muss man auch leider akzeptieren, irgendwann ist das Fahrradfahren zum Beispiel dann auch gar nicht mehr möglich.
Ja, ne? Genau, sehe ich genauso. Also man kann nicht allen super helfen, gibt einfach auch Komplikationen, gerade auch nach Brüchen, nach Operationen, gibt es ja einfache Sachen wie die eigene Wundheilung, die Narbe, die zum Beispiel stören kann, so eine Kleinigkeit alleine, die dazu führt, dass man einfach sagt, wir kommen hier nicht weiter, da ist so viel Narbengewebe drin, da können wir uns auf den Kopf stellen, wie wir wollen.
Bringt nichts.
Genau, bringt nichts.
Das ist so. Jetzt haben wir ja gerade zum Beispiel über Sturz gesprochen, das heißt über Selbstständigkeit, vor allem aber Mobilität. Das heißt, wir sollten jetzt mal darüber sprechen, wie wir Mobilität möglichst lange erhalten können. Was heißt für dich Mobilität? Warum nimmt die Mobilität im Alter häufig ab?
Da spielen auf jeden Fall mehrere Faktoren eine Rolle. Es ist zum einen einfach diese Unsicherheit und Anstrengung. Die Unsicherheit kommt dadurch, dass ich vielleicht nicht mehr so gut sehe, vielleicht nicht mehr so gut höre. Die Sinneszellen, die wir haben, auch in den Füßen durch Diabetes, Ähnliches, einfach geschwächt sind. Dadurch kommt die Unsicherheit, die Anstrengung kommt dadurch, ja, dass ich muskulär vielleicht auch einfach nicht mehr so gut drauf. Wenn ich dann doch mehr den Sessel nutze, anstatt den Ergometer zu Hause oder das Fahrrad zu Hause, macht das ja was mit dem Körper. Ne? Der Abbau geht viel mehr voran. Und wenn für mich was anstrengend ist, gebe ich ja selber auch zu. Wenn für mich was anstrengend ist, naja, dann versuche ich es zu vermeiden. Das ist aber eigentlich genau der falsche Weg. Ja? Das ist so für mich, sind so die großen Faktoren. Und jetzt darf man ja auch nicht vergessen, der Muskelabbau beginnt ja, ist aber ab dem 50. Lebensjahr jedes Jahr um 1% nimmt er ab. Ja? Das heißt, man muss schon ganz schön proaktiv dann irgendwann was machen, um seinen Zustand zu halten. Wir reden jetzt nicht davon, dass wir den Zustand verbessern, wir reden nur vom Halten. Ja? Und das sind dann schon so Sachen, die damit reinspielen. Ne? Und auch in die Unsicherheit. Medikamente spielen mit rein. Ne? Und wir haben verschiedene Erkrankungen wie Parkinson und so weiter, ne? Die einfach dazu führen, dass diese Unsicherheit da ist.
Ich war in einer Parkinson-Klinik und da hatten wir auch oft Patienten, die wirklich arge Schwierigkeiten hatten. Dass du jetzt sagst, hier mit 50 Jahren geht das schon los, der Abbauprozess. Also das heißt, ich habe jetzt gar nicht mehr, also ich habe noch ein paar Jahre.
Wir reden da nur von der Muskulatur, ne? Wir reden nicht von den Gelenken.
Nein.
Die kommen noch früher.
Oh Gott. Aber da fällt mir ein total tolles Sprichwort ein, weil das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wer rastet, der rostet. Mein Schwiegervater zum Beispiel ist noch rüstig. Er hat Kniebeschwerden, hat da schon sein Päckchen zu tragen, aber er ist noch Hausmeister, trotz seiner Rente und arbeitet bei einer Baufirma und kümmert sich da und Haus um Hof und bewegt sich, genau. Und macht und tut. Und er hat einen Hund.
Ja.
Sturzrisiko auf der einen Seite, aber Bewegung auf der anderen Seite.
Ja,
also ganz, ganz doll wichtig, sich da regelmäßig zu bewegen und wie du gesagt hast, nicht nur auf der Couch oder auf dem Sessel sich hinzusetzen.
Genau, wenn wir dabei sind, natürlich ist es dann auch eine Sturzgefahr, gerade mit dem Hund, aber gleichzeitig ist es ein Training, weil er wird ja auch im Wald laufen. Unebene Wege und so weiter, auch das ist schon ein Training fürs Gleichgewicht.
Definitiv, aber dazu kommen wir, zum Gleichgewicht kommen wir auf jeden Fall nochmal rein.
Aber ich muss es einbringen.
Das muss man noch einbringen. Genau, also welche Folgen, was meinst du, welche Folgen haben Stürze für ältere Menschen? Wir sind ja so ein bisschen schon drin gewesen, haben ja schon mal ein bisschen was gesagt. Hast du da vielleicht auch noch so ein, zwei Sachen erleben können oder?
Ja, na klar. Also wenn sich jemand was bricht, wenn er dann nicht mehr mobil ist und so weiter, da passiert ja unglaublich viel im Körper. Es beginnt natürlich dieser körperliche Abbau mit der Muskulatur und so weiter, was wir schon gesagt haben. Es ist aber dann auch der geistige Abbau, der auch mit reinspielt. Das ist schon auch eindeutig, muss man ganz klar sagen. Was verändert sich noch? Das Risiko zur Osteoporose, also zur Knochenbrüchigkeit, nimmt einfach zu, wenn ich mich weniger bewege, weil unsere Knochen ernähren sich einfach von Druck und Zug. Das heißt, ich kann auch im hohen Alter Kraftsport machen oder sollte es sogar machen, um meine Knochen gut zu ernähren. Wenn ich mich wenig bewege, na klar, es kommt zur Gewichtszunahme. Bewegung heißt auch Glückshormone ausschütten. Das heißt, wenn ich mich wenig bewege, kann es auch zu depressiven Verstimmungen kommen. Ja, das ist schon möglich.
Das heißt, ich kann im Alter auch noch anfangen zu joggen oder würdest du mir eher andere Dinge empfehlen?
Ja gut, man kann schon im Alter irgendwann joggen, aber man sollte ein paar Vorstufen vorher mitnehmen. Ne? Also ich kann ja einfach mit dem Spaziergang und Walken erstmal anfangen und wenn das dann keinen Reiz mehr gibt, na, dann kann ich auch mit dem Joggen noch anfangen. Aber wie habe ich so noch nicht erlebt? Sagen wir es mal so.
Okay, also nicht mit dem Marathon anfangen, sondern erstmal einen entspannten Spaziergang durch den Wald, um das Gleichgewicht zu halten.
Den kann ich auch zeitlich steigern. Wenn ich mit 5 Stunden anfange, den kann ich dann Stück für Stück steigern, um damit dann auch wirklich die Leistung zu verbessern.
Würdest du da zum Beispiel auch Walkingstöcke empfehlen oder würdest du sagen, feuerfrei, Gleichgewicht, wir machen ohne Hilfsmittel?
Ich würde immer erstmal schauen, mit was kann ich mich einfach besser bewegen, wo fühle ich mich wohler, weil am Ende soll es Spaß machen. Es soll nicht am Ende so sein, dass ich sage, okay, ich bewege mich, weil der Therapeut gesagt hat, ich muss mich bewegen, sondern es soll Spaß machen. Und wenn man sich am Ende mit den Stöcken einfach ein bisschen sicherer fühlt, ist es am Ende trotzdem ein Training. Und vielleicht ist man irgendwann so weit, dass man sagt, okay, ich brauche die Stöcke ja nicht mehr, ich schmeiße die in die Ecke, ich laufe jetzt einfach solo, weil es einfach gut geht, weil ich es trainiert habe.
Gibt es Situationen, dass du dich bei deiner Arbeit mit älteren Menschen immer wieder, also was dich beeindruckt oder wo du sagst, das hat dich einfach komplett auch überrascht?
Für mich in meiner Praxis ist es immer beeindruckend, wenn man einfach so diese Kämpfernaturen dann wieder sieht, ne? Die wirklich schlimme Krankheiten hatten, wie auch immer, Brüche oder. Und die sich dann nicht einfach ihrem Schicksal hingeben, sondern sagen, okay, ich möchte wieder aktiv am Leben teilnehmen. Ich möchte nicht nur irgendwie passiv irgendwo sein und sich dann einfach durchbeißen und ja, am Ende, egal wie, ob es jetzt wieder mit dem Rollator laufen oder wie, Hauptsache sie laufen wieder und machen wieder was. Ja, und das, da gibt es auch genügend, die wirklich sich dem nicht einfach hingeben, sondern aktiv was gegen machen wollen. Und das sind eigentlich diejenigen, die mich beeindrucken, ja, die auch meinem Schmerz entgegenwirken und sagen, ist egal, ich will mich jetzt trotzdem bewegen, weil ich merke, wenn ich mich bewege, geht es mir auch wieder besser. Ja, das ist für mich so eigentlich dieses, die mich am meisten beeindrucken.
Das heißt, über ihre Grenzen hinaus auch mal gehen, beziehungsweise an die Grenzen rangehen und nicht sagen, ich lege jetzt die Beine in den Schoß und warte auf die Dinge, die da kommen.
Definitiv, ja.
Das heißt, das ist eigentlich sogar eine ganz gute Überleitung zum Thema Prävention. Was können wir eigentlich tun? Also wir haben es ja gerade schon so ein bisschen mal angedeutet. Ja? Also oft kümmern wir uns ja erst dann um unsere Gesundheit, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Ne? wenn wir bereits die Beschwerden haben. Das heißt, Vorbeugung wäre aber die einfachste Maßnahme, ne? Einfach loslegen. Das heißt, welche Bedeutung hat Prävention in deinem Berufsalltag?
Ja, da geht das Umdenken, ich sag mal, so langsam los in den letzten Jahren, dass die Patienten nicht nur zu uns kommen, weil sie ein Rezept vom Arzt bekommen, weil sie schon ein Wehwehchen haben, sondern wir haben auch Patienten, auch ich habe schon seit 15 Jahren, glaube ich, einen Patienten, der einmal die Woche kommt, der sagt, okay, ich will was für meine Gesundheit tun, ich will noch arbeiten, ist auch ein Selbstständiger. Er muss auch arbeiten quasi und er möchte irgendwie einfach nur gesund bleiben und ich bin dafür da, um zu schauen, auch wenn er kein Problemchen hat, was können wir machen, um ihn einfach weiterhin seine Leistung zu erhalten. Und deswegen, da ist einfach so der Wandel ist noch zu gering aus meiner Sicht, weil auch wir müssen jetzt natürlich schon was tun. Wir werden alle älter. Ja, mittlerweile, wie ein 90-Jähriger ist jetzt keine Seltenheit mehr. Ja, kann man mal 20 Jahre zurückgucken, kann man schauen, wie oft man einen 90-Jährigen gesehen hat. Also wir müssen jetzt schon was tun, um dem Körper für später mehr Reserven auch einfach zu geben.
Das erlebe ich auch, weil wenn die akute Erkrankung kommt, dann muss der Körper davon zehren. Ne? Und wenn ich dann keine Reserven, wie du sagst, hast, dann hast du häufig ein Problem. Vielleicht können wir noch ganz kurz bei diesem einen Fall bleiben, den Herrn, der einmal die Woche zu dir kommt. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie sieht denn da so eine Finanzierung aus? Weil hat der denn Dauerverordnung oder macht er eher das halt in Eigenleistung?
Gut, Dani hat das Glück, er ist Privatpatient, von daher übernimmt es die private Krankenversicherung. Wir haben aber natürlich auch andere, die präventiv zu uns kommen, die es dann in Eigenleistung einfach bezahlen. Ne? Wer kassenversichert ist, weiß, kriegt normalerweise immer nur ein 6er-Rezept und dann war es das. Und dann haben die Ärzte ihre Vorgaben, die sie einhalten müssen. Und da haben wir mittlerweile auch Leute, die sagen, okay, es ist mir egal, ich zahle es lieber für meine Gesundheit, anstatt, ich sag mal, man gibt genug Geld für irgendwas aus, was vielleicht gar nicht so unbedingt förderlich ist, aber man gibt es nicht für die eigene Gesundheit aus. Und das meine ich, da geht der Wandel so langsam in den letzten Jahren los, aber halt sehr, sehr langsam.
Da wird lieber eine Pille gekauft, anstatt in die Physiotherapiepraxis zu gehen oder ins Fitnessstudio oder mit professioneller Begleitung, wo ich dann jemanden an der Seite habe, der mir zeigt, wie ich dann Balancetraining richtig durchführe.
Absolut. Ja?
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Was kann ich tun, damit ich lange mobil und fit bleibe? Hast du einen Tipp für uns?
Ja, na klar habe ich einen Tipp. Also beweg dich. Das ist erstmal so der erste Tipp. Egal wie, bewege dich. Also nutze nicht den Fahrstuhl, nimm halt die Treppe. Damit fängt es ja schon an. Ja, das sind so ganz viele Kleinigkeiten, wo ich sagen kann, okay, ich kann mit kleinsten Sachen, die nicht viel mehr Aufwand machen, kann ich mir eigentlich schon das Leben leichter machen. Klar, man kann natürlich auch dann noch reden über die Ernährung und so weiter. Das sprengt aber jetzt unseren Rahmen hier einfach. Ja. Im Idealfall geht man ins Fitnessstudio. Wie gesagt, ein Mix, wer es kann, wer will, sollte am besten einen Mix machen aus dem Herz-Kreislauf-Training, das Anführungsstrichen Joggen oder Spazieren gehen und Muskelaufbau, also ins Fitnessstudio gehen. Das ist eigentlich für uns das Ideale, um langfristig möglichst wenig Probleme zu haben.
Dann mache ich ja einiges richtig. Sehr gut. Ich gehe in der Regel nämlich joggen und habe mich seit neuestem in einem Fitnessstudio angemeldet.
Vorbildlich.
Ja, ich habe, ich bin zwar Krankenpfleger, aber ich bin mittlerweile im Management. Das heißt, ich sitze tatsächlich auf viel und bin an Zahlen und Fakten und am PC und ne. Und ich habe diesen Winter gemerkt, das war ganz furchtbar. Also 5 Kilo mehr plus wenig Bewegung bedeutet, mir tat der Rücken weh.
Das ist ja das, was ich auch am Anfang sagte mit meiner Bachelorarbeit. Ja, ja. Musste ich viel Zeit am PC verbringen. Ich war so verspannt überall. Habe mir dann auch nicht die Zeit für Sport genommen. Ich bin auch sonst sehr aktiv. Ging es einfach nicht gut.
Das ist so, ne? Ja. Und ich habe noch Riesenglück. Ich habe quasi einen Personal Trainer. David, liebe Grüße, gehen hier raus. Ja. Das ist mein Nachbar. Der macht das semi-professionell. Also der ist Trainer und unterstützt mich da, ja, und pusht mich und sagt mir, ey Krause, die Übung machst du jetzt bitte nochmal und du machst sie langsam und du machst sie richtig. Das Gewicht ist erstmal egal. Also genau. Ich muss nicht 200 Kilo stemmen, es geht darum, die Übung richtig anzugehen. Und da pusht er mich ziemlich.
Genau, weil im Fitnessstudio, ich kann auch ganz viel falsch machen. Ne? Also ich kann wirklich meinen Körper auch damit zerstören. Muss genau. Man ganz klar sagen.
Das wollen wir nicht.
Ja. Ja.
Also nehme ich jetzt mit der Bewegung anzufangen, mit dem Sport anzufangen, ist nie zu spät. Ich sollte es aber gezielt machen. Ich sollte potenziell mir sogar Hilfe holen und jemanden da an meiner Seite wissen. Oder ich mache einfach den liebevollen Waldspaziergang und versuche das ganz, ganz entspannt zu machen.
Genau. Ja. Auch je nachdem, wie das eigene Niveau ist, ja, muss man auch ganz klar sagen. Also wenn ich bisher ein schlechtes Ausgangsniveau habe, dann sind es ja auch manchmal einfach nur 5 Minuten spazieren gehen, mit denen ich anfange. Aber 5 Minuten spazieren gehen ist besser als 5 Minuten auf der Couch sitzen.
Das stimmt.
Ja.
So, jetzt müssen wir mal ein ernstes Thema angehen. Jetzt habe ich was.
Hi.
Hab mich verletzt.
Oh, warte.
Wurde operiert und dann will ich zu dir kommen. Und dann sagst du mir, nee, hör mal, kriegst einen Termin in 4 Wochen.
Ja. Yeah.
Ja, wie kann das sein? Was ist da los?
Ja, also in 4 Wochen ist das schon recht zügig. Heutzutage. Oh Gott. Ja, genau. Also es ist wirklich so, die Wartezeiten sind unglaublich in der Physiotherapie. Das geht jetzt nicht nur unserer Praxis so, das geht vielen Praxen so. Mittlerweile auch bei den Rezepten von den gesetzlichen Krankenkassen haben wir auch mehr Zeit, mit den Rezepten anzufangen. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Da mussten wir innerhalb von 14 Tagen anfangen, was damals schon nicht realistisch war. Heute haben wir 28 Tage Zeit. Auch das ist nicht immer machbar, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ja, relativ simpel erklärt, es fehlt einfach an Personal. Ja, und dann kommt noch der demografische Wandel dazu. Also wir werden immer älter, wir werden mehr Leute, wir haben immer mehr Wehwehchen, wir haben immer mehr, die im Büro arbeiten. Wie wir schon gesagt haben, am Schreibtisch sitzen ist körperlich nicht die allerbeste Idee. Und das alles summiert sich und dann sind einfach ja, keine verfügbaren Termine, weil mehr als arbeiten können wir halt leider auch nicht. Ja, weil auch da, wenn wir krank werden, wenn wir jetzt überarbeiten und auch länger ausfallen, ist es nochmal negativ, spielt man rein. Deswegen muss man auch so ein gewisses Gleichgewicht halten, ja, und dann auch sich selbst schützen und sagen, okay, jetzt Schlussstrich, wir sind gerne, dass wir Leute uns nochmal ranhängen und Überstunden machen, aber irgendwann muss man ja auch so einen gewissen Selbstschutz einnehmen und sagen, so, stopp, jetzt reicht's.
Wie überall, ne? Das gehört dazu. Ich habe hier, hab hier mehrere Behandlungsräume gesehen. Das heißt, du hast eine relativ große Praxis, vielleicht auch nicht. Ich kann es gar nicht einschätzen so richtig. Wie viele Räume hast du? Wie viele Mitarbeiter hast du?
Genau, also wir haben aktuell 8 Behandlungsräume, in denen wir die verschiedensten Sachen machen. Wir haben auch noch einen Bereich mit Fitnessgeräten, einen Raum, wo wir wirklich mit den Leuten richtig Sport machen, nicht nur an der Bank mit Gummibändern, sondern wirklich an den Fitnessgeräten. Wir sind insgesamt 7 Therapeuten und haben dann noch 2 Damen am Empfang, die uns die Arbeit abnehmen, was die ganze Terminierung und so weiter angeht. Und wir sind schon eine recht große Praxis, kann man sagen, in der heutigen Zeit. Wir hatten auch schon mal 2 Praxen vor ein paar Jahren, haben aber dann gemerkt, aufgrund des vielen Personals, was man dann brauchte, was auch manchmal gar nicht so leicht zu handeln ist, haben wir gesagt, wir möchten uns wieder verkleinern und dann doch lieber auch ein Team haben, was super miteinander harmoniert. Weil man muss am Ende sagen, wir verbringen unglaublich viel Zeit auf Arbeit und da muss man zur Arbeit gehen. Also man sollte nicht zur Arbeit gehen, weil ich muss, sondern hey, ich gehe zur Arbeit, weil ich da auch Spaß haben kann. Und klar, es bleibt am Ende Arbeit, aber wir lachen unglaublich viel hier miteinander. Es ist, passt einfach sehr, sehr gut und deswegen ist es für mich persönlich auch als Chef viel angenehmeres Arbeiten als damals mit 2 Praxen, wo man alles miteinander handeln musste. Und ich bin dann auch nicht zu meiner eigentlichen Arbeit gekommen. Man hat dann viel, wie gesagt, mit Personal und gibt an allen Enden und Ecken irgendwie irgendwelche Schrauben zu drehen. Und eigentlich bin ich ja Therapeut und das bin ich gern.
Das kann ich nachvollziehen. Wenn ich am Patienten bin, ich mag das auch immer total, das ist und das darf ich meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen gar nicht erzählen, aber ich nehme mir dann auch die Zeit. Ne? Also ich mache das dann auch langsam und entspannt und genieße dann den Moment auch total. Ja. Ja. Ich habe gerade 2 Gedanken. Ein Gedanke, das Thema KI spielt ja auch immer mehr eine Rolle. Ich überlege jetzt gerade, also therapeutisch kann er dir nichts abnehmen. Deine beiden Damen, die vorne am Empfang sitzen, sind sicherlich auch nicht zu ersetzen, weil sie ja auch viele Prozesse übernehmen. Aber könntest du dir auf lange Sicht irgendwelche KI-basierten Prozesse vorstellen?
Ja, die KI nimmt so langsam bei uns Einzug. Da geht es dann eher so ein bisschen um Dokumentation. Mittlerweile gibt es wohl auch, das haben wir nicht, Möglichkeiten mittels einer App verschiedene verschiedene Symptome einzugeben und dann kriegt man eine Diagnose raus, sowas in der Richtung. Weil, ja, man kriegt jetzt vom Arzt nicht immer so das perfekte Rezept mit einer guten Diagnose. Es ist dann manchmal etwas grob gehalten, was für mich persönlich nicht schlimm ist. Ich gucke mir den Patienten sowieso mal erstmal an, diagnostiziere ihn mir selber, obwohl wir keine Diagnosen machen dürfen, sondern ich stelle Vermutungen auf, was derjenige vielleicht hat. Ansonsten, die KI kann uns, glaube ich, nicht wirklich ersetzen. Es gibt schon auch technologisch verschiedene Sachen, die uns unterstützen, wo man dann einen digitalen Menschen vor sich hat, der mit einem Übungen macht, sowas in der Richtung. Aber meine Finger können nicht durch eine KI ersetzt werden, weil da fehlt die Sensibilität der KI einfach, muss man so sagen. Und ich glaube auch nicht, dass es perspektivisch dahin geht.
Ich meine, so eine Balanceübung zu Hause, dass das System da irgendwie zeigt, bitte stell dich jetzt hin und mach jetzt nach links, mach jetzt nach rechts, irgendwie, keine Ahnung. Das kann er sicherlich machen, also eher für zu Hause zusätzlich für die Bewegungsübung irgendwie da zu sein, aber nicht hier direkt in der Praxis.
Genau.
Macht irgendwie auch Sinn. Das heißt, das Thema Ausbildung, das Thema Personal, du hast Fachkräftemangel vorhin auch gesagt, das war nämlich mein zweiter Gedanke. ich finde, dass glücklicherweise sich das Thema Ausbildung in der Physiotherapiepraxis ja auch verändert hat. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin 2003, habe ich meinen Schulabschluss abgeschlossen und wollte ja Physiotherapeut werden. Ja. Und ich hätte damals noch dafür zahlen müssen, oder ja, meine Eltern in dem Fall, dafür zahlen müssen, dass ich Physiotherapeut werden kann. Mittlerweile weiß ich, weil wir bei uns in Belzig auch eine Physiotherapie-Schule haben, dass die zum Glück von den Arbeitgebern ja übernommen wird und dass man mittlerweile ein Ausbildungsgehalt beziehen darf oder bekommt. Also das heißt, auch da ist eine gute Entwicklung da. Und aber, das muss man auch sagen, es ist schon herausfordernd, ne? Also die Fachbegriffe und die Schwierigkeit der durchzuführenden Tätigkeiten sind ja nicht ohne, oder?
Genau, also zu meiner Zeit, wie gesagt, ich habe mit der Ausbildung 2005 angefangen, da musste das auch noch selbst bezahlt werden. Vielen Dank hier an meine Eltern, die das damals gemacht haben, weil ansonsten, das waren monatlich fast 400 Euro, das wäre gar nicht drin gewesen. Und dann hätte man irgendwie noch nebenbei arbeiten müssen und man hätte noch lernen müssen. Ohne die Eltern wäre es nicht gegangen, muss man ganz klar sagen. Und da bin ich auch sehr glücklich, dass sie das gemacht haben, dass ich überhaupt die Chance hatte, in den Beruf reinzugehen. Genau, seit ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, 5, 6 Jahren wird es vergütet oder seit 7 Jahren wird es vergütet. Die Vergütung ist auch okay, finde ich, gar nicht so schlecht. Wie das genau finanziert wird hier in Potsdam, ich weiß es ehrlicherweise nicht, habe ich mich nie mit beschäftigt. Was jetzt nur, habe ich aktuell gelesen, dadurch hervorkam, dass es dafür umso mehr Abbrecher gibt, die Ausbildung halt nicht zu Ende machen. Das war bei unserer Zeit relativ gering, weil du natürlich dafür auch bezahlt hast. Jetzt, wo du was kriegst, sagst du, okay, gefällt mir nicht, weil 1000 Gründe, gibt es wohl relativ viele Abbrecher, deutschlandweit gesehen.
Ja, das ist natürlich schlecht. Also das Auswahlverfahren sollte schon solide sein und man sollte schon wissen, worauf man sich einlässt.
Genau.
Mein leitender Physiotherapeut in der Klinik, der guckt sich die Leute schon an und er sagt schon, dass auch Abitur schon manchmal auch Vorteil hat, wenn man das vernünftig, also man weiß, wie man lernen muss und du musst halt viel lernen in, ja, dem Job. Aber, um jetzt hier die positive Seite wieder reinzuholen, der Job ist großartig und total wichtig.
Ja.
Ne? Und wenn man da lernt, man hat danach viel Freude.
Ja, ja, der macht Spaß, der Beruf, definitiv.
Ich würde dir noch eine letzte Frage stellen wollen.
Ja.
Was wünschst du dir für die Zukunft der Physiotherapie?
Zum einen, klar, ist es am Ende die Vergütung, die einfach verbessert werden könnte. Das wäre ganz toll, weil auch da, sind wir ehrlich, auch das lockt natürlich Leute in den Beruf dann rein, die Vergütung. Ja, da gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten. Dann würde ich ganz toll finden, die Anerkennung des Berufs. Ja, das ist manchmal nicht so wirklich gut gesehen, so wie ich es vorhin schon sagte, ich lege mich hin zur Massage, das ist es nicht. Wir machen Fortbildungen, wir machen viele Fortbildungen, die sind teuer. Man kriegt unglaublich viel Wissen über die ganzen Jahre und hat schon, wenn man sich weiterbildet, auch eine gute Qualität und das ist mehr als nur eine Massage, muss man auch ganz klar sagen. Denn auch da bin ich beim nächsten Punkt, was ich mir wünschen würde, dass wir noch mehr zur primären Anlaufstelle werden, dass die Leute nicht erst zum Arzt gehen müssen. Auch da in dem Fall zum Beispiel der Orthopäde, auch sind die Wartezeiten, weiß ich nicht wie lang hier in unseren Breiten, dass sie zu uns auch gleich gehen können. Was natürlich auch gleichzeitig eine gute Qualität oder Qualifikation des Therapeuten voraussetzt. Und ein ganz großer Wunsch ist es von mir noch persönlich, dass es diese 6er-Rezepte einfach nicht mehr gibt. Weil wir haben, wie gesagt, in den Praxen, die Praxen konkurrieren manchmal so miteinander mit ihren Behandlungsrhythmen. Ne? Was ich vorhin sagte, die eine Praxis hat 20 Minuten, die andere 30 Minuten. Vielleicht wäre es schön, wenn man die Rezepte sagt, okay, das Rezept hat immer 200 Minuten und die Praxis sorgt dafür, dass der Patient in einem gewissen Rhythmus eingeplant wird. In den Rhythmus der Praxis oder wie es halt das Krankheitsbild des Patienten verlangt einfach. Das wäre so ein ganz großer Wunsch um diese Konkurrenz und wir haben hier und hier, weil am Ende muss man ganz klar sagen, eine Praxis, die 30 Minuten Patienten behandelt, kriegt genauso viel Geld wie die Praxis, die 20 Minuten den Patienten behandelt.
Und trotzdem habe ich aus Patientensicht kaum eine Chance, mir die überhaupt auszusuchen und nehme halt, was ich kriege. Ne?
Genau. Ja.
Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich finde deine Idee schön. Vielleicht hört der eine oder andere Politiker unsere Folge oder schön, die eine oder andere Krankenkasse und denkt mal drüber nach.
Genau.
Weil vielleicht kann man dadurch sogar Geld sparen. Wer weiß.
Ja, genau.
Wissen wir nicht. Tim, danke für die vielen Einblicke, spannenden Einblicke. Ich glaube, wir konnten heute wirklich gut aufzeigen, wie wichtig Bewegung für unsere Gesundheit und unsere Selbstständigkeit ist und gleichzeitig verstehen, warum Physiotherapie heute vor großen Herausforderungen steht. Ich würde jetzt meine regelhaften drei Tipps nochmal mit einfließen lassen. Also, bevor wir hier jetzt nämlich zum Ende kommen, meine drei Tipps. Erstens, Bewegung in den Alltag integrieren. Das heißt, Bewegung findet nicht erst oder beginnt nicht erst im Fitnessstudio. Das heißt, wir nutzen die Wege zu Fuß, wir gehen die Treppe und nehmen nicht nur den Fahrstuhl. Wir bauen kleine Spaziergänge ein in unseren Alltag. Das heißt, auch ich im Büro, wenn ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch habe, stelle mich auch mal hin, bewege mich ein paar Schritte und gehe wieder zurück. Also regelmäßige Bewegung ist oft wichtiger als große sportliche Ziele. Das heißt, ich muss nicht mit dem Marathon starten. Wir fangen an mit dem kleinen Waldspaziergang. Tipp 2, das Gleichgewicht trainieren, haben wir heute auch schon erwähnt. Viele Stürze entstehen durch Unsicherheit und fehlende Balance. Das heißt, schon kleine Übungen können helfen. Zum Beispiel beim Zähneputzen stellt ihr euch auf ein Bein. Einmal morgens das linke, einmal abends das rechte. Bewusst ohne Festhalten aufstehen. Versucht das mal, ohne euch wirklich festzuhalten, in den Stand zu kommen. Das ist gar nicht so einfach. Und oft stützt man sich mit den Armen schon mal ab. Also trainiert das. Kleine Koordinationsübungen in den Alltag einbauen. Wenige Minuten täglich können hier schon langfristig einen großen Unterschied machen. Tipp 3. Nicht warten, bis Probleme entstehen. Prävention, haben wir heute gelernt, beginnt nicht erst nach einem Sturz oder bei Schmerzen. Wer frühzeitig etwas für seine Bewegung oder für seine Beweglichkeit, für seine Kraft und Gesundheit tut, schafft die Grundlage für mehr Selbstständigkeit im Alter. Fangt lieber heute mit kleinen Schritten an, als morgen mit großen Sorgen. Mobilität bedeutet Freiheit. Je länger wir uns sicher bewegen können, desto länger können wir selbstbestimmt leben. Danke, Tim, dass du uns heute beim Pflegen, Lachen, Machen begleitet hast. Und danke auch euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da, teilt den Podcast und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Bis zur nächsten Folge bei Pflegen, Lachen, Machen. Einfach reinhören, einfach machen. Dein Pfleger Martin.